Live auf der Lehramt.
Bei selbstständiger Arbeit ist jede Minute, die du mehr reinsteckst, eine Investition in dich selbst. Die Mehrarbeit, die du in die Schule steckst, ist eine Mehrarbeit, die du vielleicht im besten Fall in einzelne Personen stecken kannst. Das wäre natürlich schön, wenn das ginge. Aber meistens ist es doch Formalien einhalten, das so umsetzen, dass es in den Plan passt, Dinge zum Funktionieren bringen, die aus unterschiedlichen Gründen sonst nicht funktionieren würden.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge Live After Lehramt und heute sitzen wir hier zu dritt, nämlich zum einen mit meinem Mitarbeiter Murphy, den du schon aus einer vergangenen Folge kennst, und einem illustren Gast, muss man jetzt schon fast sagen, denn du hast unglaublich viele ZuschauerInnen, die dich kennen, allerdings über YouTube. Wir begrüßen Alexander Prinz, auch bekannt unter dem Alias der dunkle Parabelritter. Herzlich willkommen, Alexander.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und zuallererst, bitte nenn mich Alex. Alex. Das ist sonst wirklich so ein, also da fühlt man sich dann wieder auf die Schulbank zurückversetzt. Ne?
Herr Prinz, können wir dich auch nennen. Guten Morgen, Herr Prinz.
Guten Morgen.
Genau. Alex, du sitzt hier nicht ohne Grund, denn du hast auch einen Lehramtshintergrund, wie wir das hier immer so schön nennen. Du bist studierter Germanist und Geograf von der Uni Halle, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Mhm. Aber nicht nur das in Anführungsstrichen, sondern bekannt bist du vor allen Dingen für deinen YouTube-Channel mit einer 500.000 Abonnenten. Du bist mittlerweile, ich würde sagen, einer der einflussreichsten und reichweitenstärksten Polit-YouTuber oder gesellschaftskritischen YouTuber im deutschen Raum. Ich weiß nicht, wer da in deiner Altersgruppe und mit deiner Zielgruppe da in dieser Liga mitspielt. Aber auf jeden Fall reicht dein Name dir weit voraus, würde ich sagen.
Was, und dann habe ich mir da so einen lächerlichen Namen ausgedacht. Ne? Das, also, hätte ich da mir da mal was wissen. Ernsthaftes überlegt. Ja,
da, ja, irgendwann kommt man aus der Geschichte nicht mehr raus.
Richtig. So genau. Ja, ich kenne auch dein altes animiertes Intro. Immerhin hast du das dann nicht mehr.
Das muss ja anno 2015 oder so gewesen sein.
Ich habe es auch gesehen. Ja, 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 das war, ich meine, das sieht aus wie so Word Art, was früher so, was früher
Ach, das ganz
Word
alte,
noch
das,
kannte.
Oh Gott, das war 2012 oder so, ja, ja.
Ja, sehr schön. Ah, das andere kenne ich nicht, da muss ich auch mal schauen. Du bist aber überdies auch noch Spiegel-Bestseller-Autor. Dein Buch Du kannst sie nicht alle töten, haben vielleicht einige Hörerinnen und Hörer im Schrank stehen. Du bist Unternehmer, du hast ein Merch, wie würdest du es bezeichnen, ein Start-up oder ein Merch-Unternehmen von Teeling?
Wir machen das mittlerweile seit über 6 Jahren. Ich weiß nicht, ob das noch per Definition in den Start-up-Bereich fällt. Also ja, eine Unternehmung in dem Sinne, das passte damals alles ganz gut zusammen, weil ich ja Musik-Influencer war oder eben musikjournalistisch tätig im Metal- und Rock-Bereich. Und da hat sich das angeboten, weil damals eigentlich niemand in unserem Bereich nachhaltiges Merchandise angeboten hat, auch für Bands beispielsweise. Also auch Bands können bei uns ihr Merchandise produzieren lassen. Und das war für mich so ein sinnvoller Schritt, weil man mit Kunst damals ja genauso wenig verdienen konnte wie als Künstler selbst. Mhm. Genau, also als Influencer war man da, saß man da im selben Boot. Und damals war auch das Lehramt für mich auch noch eigentlich die Hauptentwicklung, in die sich das eigentlich entwickeln sollte, weil es nicht absehbar war, dass man mit YouTube tatsächlich ein langfristiges Einkommen irgendwie generieren konnte, auf das man sich dann auch verlassen konnte. Und deswegen kam es dann dazu, dass ich versucht habe, mich so ein bisschen auch beruflich mehrgleisig aufzustellen. Ich habe dann auch ein Festival gegründet 2019. Aber wie wir alle wissen, ist das ein sehr schlechtes Timing gewesen.
Ein guter Zeitpunkt für Festivals.
Ja, ja. Ja, ja. Aber es läuft noch. Also ich lasse mir das jetzt auch nicht madig machen. Das ziehe ich durch mit dem Festival.
Ja, das ist direkt eine Erfahrung, die Murphy auch teilt. Murphy ist ja auch ganz tief in der Metal- und Veranstaltungsszene. Und du hast da auch deine Corona-Erfahrungen machen müssen.
Ja, Murphy, ich habe mich natürlich auch genau zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Als Bandcoach und Tourmanager. Und das war dann natürlich auch ein wunderbarer Zeitpunkt. Aber ich will mich nicht beschweren, das hat dann alles doch noch ganz gut geklappt. Aber Festival ist eigentlich schon ein ganz geiles Stichwort, weil da wollte ich auch so ein bisschen hier drauf hinaus. Ich wollte nämlich einfach mal so ganz frech sein und einfach mal Parallelen zwischen dir und mir konstruieren und dann dich um Stellung bitten, weil du hast ja wahrscheinlich doch damals dieses Schulpraxissemester gemacht im Zuge deines Lehramtsstudiums, ne?
Bei uns war das tatsächlich so, man hatte mehrere Praktika und die gingen dann über verschiedene Monate. Also das war jetzt nicht direkt ein Schulpraxissemester, sondern eher so verschiedene Schulpraktika über einen gewissen Zeitraum.
Aber du warst im Prinzip mal als Lehrkraft tätig im Praxisrahmen, ne?
Ja.
Genau. Mir ging es immer so, meine Tätigkeit als Lehrkraft, egal ob das jetzt bei mir im Praxissemester oder später im REF war, ich war am Wochenende auf Festivals unterwegs oder war in den Ferien auf Tour. Und kam dann nach der Tour oder nach dem Festival zurück an dieses humanistisch geprägte Gymnasium. Und böse Zungen würden ja behaupten, dieses humanistisch geprägte Gymnasium hält wenig, was es verspricht, von diesem aufklärerischen Anspruch zur Individualität zu erziehen. Böse Zungen würden sogar sagen, es ist eine reine Anpassungsmaschinerie. Mhm. Und tatsächlich hatte ich ganz stark damals dieses Gefühl, wenn ich dann von Tour zurückkam und dann ins Lehrerzimmer kam, ich bin der absolute Alien hier. Ich bin der absolute Paradiesvogel. Ich finde hier niemanden, der meine Werte teilt. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht authentisch ich selbst sein. Ist das eine Erfahrung, die du geteilt hast?
Das ist eine sehr spannende Frage. Da muss ich mich gerade so ein bisschen emotional auch reinversetzen. Es war tatsächlich unterschiedlich. Also es gab, und ich glaube, das ist wirklich auch etwas sehr, sehr Problematisches. Es ist von Lehrerzimmer zu Lehrerzimmer extrem unterschiedlich, wie die Dynamik vor Ort ist. Also ich hatte Fälle, wo das Lehrerzimmer einfach wirklich ein ganz toller Raum war und alle miteinander in Kommunikation waren und auch mehr oder weniger die Erfahrung zusammengetragen haben. Das war vor allen Dingen an Brennpunktschulen so, habe ich festgestellt, wo man vermutlich auch persönlich sehr involviert ist und wo man auch gemeinsam eine Mission irgendwie verfolgt. Und dann hatte ich aber auch ein Kollegium, wo niemand so richtig miteinander gesprochen hat, so Grüppchenbildung stattgefunden hat und wo man dann echt nur so da saß als Außenstehender. Und ich glaube, also ich war dann nicht der Einzige an dieser Schule, waren auch noch andere, die quasi so vorübergehend zum reinen Unterrichten dort waren, die waren auch ausgegrenzt aus diesen In-Groups. Und dementsprechend glaube ich, dass es noch nicht mal etwas an der Optik lag oder ja. Und in einem Kollegium hatte ich mal die skurrile Situation, dass da eine Lehrkraft war, die Kundin bei meinem Vater war und da irgendwelche Probleme entstanden waren und dann musste ich in ihrem Unterricht assistieren und es war super ätzend. Und die hat das so ins Kollegium getragen. Also den Zwist, den sie mit meinem Vater hatte, sozusagen aus diesem Bereich nicht nur gegen mich, sondern auch innerhalb dieses Kollegiums verbreitet. Das war sehr, sehr weird. Ich bin da auch immer, wenn ich konnte, nicht im Lehrerzimmer gewesen. Ja. Aber ich glaube, so dezidiert auf meinen kulturellen Hintergrund, sage ich jetzt mal, subkulturellen Hintergrund, hat sich das eigentlich nie bezogen. Nee.
Du hast in einem YouTube-Video von dir Schule exposed, sogar zweiteilig, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Hast du den Satz gesagt, Bildung ist Kultivierung und nicht umfassende Konditionierung? Und das natürlich auch belegt mit einer intensiven Recherche. Uns würde jetzt aber mal interessieren, hattest du diesen Eindruck auch schon, beziehungsweise diese Haltung, schon zum Zeitpunkt deines Studiums oder mit der Praxiserfahrung, beziehungsweise hast du Erfahrungen gemacht, die diese Haltung in dir gestärkt haben?
Es ist jetzt ein bisschen schwierig, sich direkt reinzuversetzen in mein 18-jähriges Ich, das da relativ, man muss schon sagen, naiv oder mit sehr viel Hoffnung und Wünschen ins Studium gegangen ist. Ich hatte damals auch noch die Vorstellung, dass Studium etwas mit diesem Studiosus zu tun hat, den es vielleicht mal vor 100 Jahren gab. Ne? Also diese Vorstellung, dass man dann, dass es so ein Zusammenleben auf studentischer Basis gibt und Gelehrsamkeit und so weiter und so fort. So dieses, ja, dieses beschönigte Bild, das ist ja durch Bologna generell schon nicht mehr so. Ne? Also da hast du ja einfach auch mehr das Gefühl, eine Leistungsabarbeitungs- Dauermarathon-Geschichte da auf dich zukommen zu sehen. Ich habe noch Kommilitonen gehabt, die eben ohne Bologna studiert haben und die mir da Geschichten erzählt haben, die tatsächlich in die Richtung gingen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das erstmal als allererstes. Ich glaube, damals habe ich wirklich noch mich dieser Illusion hingegeben, man könnte Schülerinnen und Schülern auf ihrer Reise wichtige Dinge mitgeben, auch auf Basis der eigenen Vorstellung davon, was bedeutsam ist und was weniger bedeutsam ist. Und im Zuge von didaktischer Ausbildung und im Zuge von den ersten Praxiserfahrungen ist mir dann aufgefallen, dass das zum einen mit der Praxis nicht in Verbindung zu bringen ist, weil man eben nur eine begrenzte Zeit hat, auch um Schülerinnen und Schülern zu begegnen. Und auf der anderen Seite, du ja eigentlich nichts anderes zu tun hast, als eine Checklist abzuarbeiten im Großen und Ganzen. Du hast da zwar so ein bisschen Rahmen, um diese Checklist auszugestalten, aber gerade, ich glaube, das ging uns allen so, gerade die Unterrichtsplanung und das dann mal wirklich dekonstruiert zu sehen, was du da eigentlich bauen musst, um dem zu entsprechen und auch den Anforderungen da zu entsprechen, das war super abschreckend. Und da habe ich dann auch im Zuge meiner eigenen Selbstständigkeit, ne, also Selbstständigkeit macht ja auch ganz viel mit dir,
ja,
und deiner Weltsicht, so, das hat dem dann irgendwie den Rest gegeben. Und ja, das ist passiert, das ist einfach passiert. Ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn ich mich nicht nebenbei selbstständig gemacht hätte, was da den Anlass, den ursprünglichen Anlass gegeben hat, dass ich dann in diese Richtung gedacht habe. Aber ja, im Endeffekt waren das diese zwei Erkenntnisräume, die sich da aufgebaut haben, die dann dazu geführt haben, dass ich mich dann eher davon distanziert habe.
Kannst du das konkretisieren, was das genau
war? Ich wollte gerade sagen, meine Fresse, was war das für eine Antwort? Konntet ihr mir überhaupt folgen? Ne?
Ja, also mir geht's ja, natürlich völlig ausschweifend. Also mir geht's vor allem jetzt um dieses, was genau an der Selbstständigkeit, also vermutlich willst du auch ein Stück weit irgendwie auf Mindset oder sowas hinaus, oder wie würdest du das benennen? Was genau an der Selbstständigkeit hat deine Perspektive so verändert?
Also ich möchte es mal recht populistisch ausdrücken, indem ich sage, in der Schule wirst du dazu erzogen, ein Teil des Systems zu sein, ein Rädchen im System, zu funktionieren unter den Bedingungen, wie die Gesellschaft dich braucht.
Als Lehrer im Übrigen auch, ja. Ne?
Als Lehrer natürlich auch. Ne? Du bist ja ein größeres Rädchen, das dann wiederum kleinere Rädchen in Bewegung setzen soll. Und das habe ich mal in der Vorbereitung auf eine Philosophiestunde gelernt. Also ich habe tatsächlich mal aus Vertretungsgründen Philosophieunterricht in der 11. Klasse gegeben. Und da ging es dann tatsächlich um Karrierewege oder um Selbstentwicklung. Ich weiß nicht mehr ganz, was der Anlass eigentlich war, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich bin auch im Zuge dessen über ein Zitat aus der preußischen Schulverordnung aus dem Jahr 1800 irgendwas gestolpert, wo es eben auch Zitat drinsteht, das oberste Ziel der Schule ist, quasi die Bürgerin oder den Bürger zu erschaffen, also als die Schülerin oder den Schüler als Bestandteil dieser Gesellschaft zu formen, was ja natürlich auf ethischer Ebene durchaus Sinn macht, ne? Den Moralkompass irgendwie entsprechend einzunorden und Umgangsformen zu prägen und so weiter und so fort, aber das ist mehr ist als das, ne? Dass man eben das Denken auch auf die Gemeinschaft ausrichten soll, das fand ich problematisch. Und als ich dann angefangen habe zu sehen, dass beispielsweise die Lohnarbeit das problematischste Einkommensmodell ist, das du für dich und deine Unabhängigkeit haben kannst, dann habe ich dann schon so langsam gemerkt, also ich habe das Gefühl, die Leute sollen nicht selbstständig arbeiten und die sollen nicht davon darüber nachdenken, wie sie sich sozusagen aus dieser Lohnabhängigkeit befreien können, weil natürlich die wiederum, die das verstanden haben, davon abhängig sind, dass es Leute gibt, die darin kein Problem sehen. Ja, aber dass du immer eins zu eins deine Lebenszeit investierst, um Betrag X zu bekommen, das ist das allergrößte Problem überhaupt. Ja, weil wir haben nur ein begrenztes Kontingent an Lebenszeit. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Lebenszeit abzukoppeln von dem Geld, das wir verdienen, dann sind wir immer unfrei. Und das ist eine Erkenntnis, die mir nie jemand in der Schule erzählt hat. So, also allein, also plain and simple dieser Punkt. Und es gibt ja so viele andere Dinge, von denen du gar keine Ahnung hast, die grundlegend sind für das Verständnis vom System, in dem wir uns bewegen. Und wenn du dann sukzessive einfach damit konfrontiert wirst, dich damit auseinanderzusetzen, und wir reden jetzt nicht nur über Steuern und Behördengänge und so weiter und so fort, so rein grundlegend, dass du nicht vorbereitet bist, nach 12 Jahren Gymnasium selbstständig in dieser Gesellschaft zu arbeiten und zu existieren, da stellt sich dann irgendwie auch die Frage, was bringt mir dann dieses humanistische Bildungsideal, wenn ich eigentlich alleine und als selbstständiger, selbstdenkender Mensch, was ja irgendwie auch das humanistische Ideal ist, gar nicht zurechtkäme in dieser Gesellschaft. Also irgendwo überschneidet sich dann der Anspruch und die reelle Ausformung dieses Anspruchs nicht mehr. So, und das, jetzt habe ich eine noch viel längere Antwort auf die Konkretisierungsfrage gegeben. Verdammt! Aber ihr merkt, ich komme da sofort ins Philosophieren rein. Absolut. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn für euch als Zuhörer. Das.
Ja, genau. Gerade, ich glaube, hier sitzen 3 Personen zusammen, die auch die selbstständige Arbeit gut kennen und auch die natürlich die Herausforderungen, die damit einhergehen, aber auch die notwendige Grundhaltung im positiven Sinne, dass man weiß, wenn ich hier investiere, meine Kraft investiere, dann habe ich Chancen, mein Potenzial zu entfalten, meine Werte zu leben und dafür auch das zu verdienen, was ich in Anstellungsverhältnis vielleicht so gar nicht bekäme als Gesamterlebnis. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Also natürlich, auf der anderen Seite ist es verbunden mit Unsicherheit, mit großer Anstrengung und Druck. Und es heißt ja auch nicht, dass jeder sich als selbstständige Person im Wirtschaftsrahmen, der ihr als Person gegeben ist, sich bewähren kann. So, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber die Möglichkeit, zu verstehen, dass man die Möglichkeit hat, diese Freiheit zu nutzen und zu wissen, wie man sie nutzt, um es einfach mal drauf ankommen zu lassen, das wird dir ja nicht gegeben in diesem Rahmen. So. Mhm. Und da hatte ich so mehrere Erweckungsmomente während meines Studiums. Beispielsweise habe ich 1 Billion Dollar von Andreas Eschbach gelesen. So. Das ist ein Roman, wo es darum geht, dass eine Person völlig unvorbereitet 1 Billion Dollar erbt, aufgrund von Zins und Zinseszins. Das ist ziemlich fiktiv, aber es geht eigentlich darum, wie funktioniert Geld eigentlich? Und wie funktioniert das, die Gesellschaft in Zusammenhang mit Geld? Und für jemanden, der davon gar keine Ahnung hat und sich das noch nie, diese Fragen noch nie gestellt hat, war dieses Buch wirklich ein Augenöffner. Kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der sich jetzt denkt, worüber labert der Typ eigentlich die ganze Zeit? So, und das geht doch jetzt hier schon wieder Richtung FDP und Mindset-Bullshit. Nein, 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 nein. Es geht einfach erstmal darum, dir die Systematik dahinter vor Augen zu führen und die Problematik, warum es wichtig wäre, das als Schüler schon zu begreifen. Ja, und das war, hat mir dann, glaube ich, den Rest gegeben.
Jetzt hast du ganz viel davon schon beantwortet, aber ich würde auch noch mal ganz konkret interessieren, was kannst du denn jetzt genau, also vielleicht auch konkret, beispielhaft, was du vor deiner Entscheidung gegen den Lehrberuf nicht konntest?
Jetzt von meinem Fähigkeiten-Set, meinst du, oder Möglichkeiten, also, die ich habe dadurch, also Kannst du mir das mal konkretisieren?
Wir sind hier die Konkretisierungsmaster, jawohl.
Auf jeden Fall.
Nee, auch tatsächlich einfach ganz, ganz alltäglich, in deinem alltäglichen Erleben.
In meinem alltäglichen Erleben, dass ich in der Lage bin, etwas zu tun oder dass ich weiß, was ich tue. Oder
dass du es dir erlauben kannst, etwas zu tun, wo du, wenn du dir jetzt noch das Lehramt beruflich verfolgen würdest, wo du sagen würdest, ah, das mache ich mal lieber nicht. Jetzt hier auf YouTube oder was anderes, das mache ich mal lieber nicht, damit ich mir diesen Weg in der Schule nicht verbaue. Also gibt es dadurch andere Möglichkeiten durch diese Entscheidung gegen den Weg im Lehrberuf?
Ja, also die finanzielle Freiheit ist natürlich eine ganz andere. Also ein sehr, sehr guter Freund von mir hat sich jetzt dazu entschlossen, also mit dem habe ich auch studiert, der ist jetzt Lehrer, auch verbeamtet und dem geht es jetzt finanziell natürlich auch nicht schlecht, ja, keine Frage. Aber er ist natürlich davon abhängig, dass er vor Ort ist, dass er auch nicht mal sagen kann, okay, aus strategischen Gründen kann ich jetzt mal nicht vor Ort sein. Er verdient jetzt sukzessive etwas Geld oder es ist, wie gesagt, es ist ja nicht schlecht, was man da verdient. Aber was du als Unternehmer umsetzen kannst an Geldmengen, ist ja de facto unendlich skalierbar. So, du kannst als verbeamteter Lehrer machst du deine 3,5 netto, so. Und als verbeamteter Lehrer 10 Jahre später machst du vielleicht 4 netto. Als Unternehmer machst du im ersten Jahr vielleicht 1,5 netto, im zweiten Jahr 2 netto, im fünften Jahr 5 netto und im zehnten Jahr 30 netto pro Monat. So, je nachdem, wie viel Energie du reinsteckst. Und wir alle wissen, wie viel Energie man über die Stundenzahl, die du investierst in der Schule, außerhalb noch reinsteckst. Also der Lehrerberuf, das wird ja oftmals so verlacht, weil keiner sieht, was man macht. Aber der Lehrerberuf besteht ja aus viel mehr als nur die pure Anwesenheit. Wenn du das auf das Stundensalär runterrechnest, ist es natürlich gut. Ne? Also allein die Anwesenheit in der Schule, ja, kein Thema. Aber diese ganze Vorbereitungsarbeit, diese ganze emotionale Arbeit auch, die da reinfließt, drumherum wird ja so gar nicht, also wird ja nur so pauschal mitberechnet. Mehr Arbeit und mehr Aufwand, und das ist ein ganz großer Punkt, finde ich, den siehst du da nicht verbucht. Und bei selbstständiger Arbeit ist jede Minute, die du mehr reinsteckst, eine Investition in dich selbst. Die Mehrarbeit, die du in die Schule steckst, ist eine Mehrarbeit, die du vielleicht im besten Fall in einzelne Personen stecken kannst. Das wäre natürlich schön, wenn das ginge. Aber meistens ist es doch Formalien einhalten, das so umsetzen, dass es in den Plan passt, Dinge zum Funktionieren bringen, die aus unterschiedlichen Gründen sonst nicht funktionieren würden, wegen Klassendynamiken, wegen einer gewissen Stundenverteilung, wann hast du welche Stunden, musst du tauschen und so weiter und so fort, wie sieht der Lehrplan das gerade vor, wie kann man fehlende Tage beispielsweise ausgleichen, also du bist ja die ganze Zeit eigentlich nur am Probleme lösen oder am didaktisch etwas so umsetzen, dass man die Mitte erreicht, aber sag mal, die Leistungsspitzen und die Leistungsniederungen nicht ganz verliert dabei. Also du bist die ganze Zeit eigentlich nur am Brände löschen. Und wenn du eine Selbstständigkeit hast, kannst du dich vielleicht auch ein bisschen egoistisch auf das und auf dich fokussieren. Und alles, was du tust, fließt immer nur da rein. Immer nur in diese Unternehmung. Das heißt, du investierst permanent in das, in dich, in das, was du tust. Und da geht nichts verloren. Und das entwickelt über viele, viele Jahre dann einen sehr großen Unterschied. So, und das ist auch, glaube ich, das, was oft so unterschätzt wird bei vielen, die dann sagen, ja, wieso soll ich jetzt studieren? Ich mache jetzt eine Ausbildung. Dass dieses Mehrinvest in Studium eben dazu führt, dass du auf lange Sicht gesehen mehr mit deiner Arbeitszeit rausholen kannst. Und das ist bei selbstständiger Arbeit noch viel krasser, weil dieser Effekt dieser Arbeitszeit gar nicht 1:1 umrechenbar ist. Also du kannst nicht sagen, diese 10 Stunden, die du jetzt mehr in deine Arbeit gesteckt hast, bringen dir am Ende Summe X Geld, sondern die können dazu führen, dass es sich potenziert irgendwann. Mhm. So, also diese Ergebnisoffenheit versus ich weiß immer, was ich abrechnen kann, ist dann eben der ganz große Unterschied.
Und ja, das gibt Perspektive. Ja. Das gibt Perspektive, ne? Das ist ja der entscheidende Punkt ist ja nicht, dass Lehrkräfte zu wenig verdienen. Im Gegenteil. Das ist schon, also ist jetzt meine Meinung, ist okay so, ne? Aber genau, was du ansprichst, diese großen Themen, sich selbst zu verwirklichen, eine Perspektive zu haben, auch Möglichkeiten haben, sich tatsächlich weiterzuentwickeln, als Person zu wachsen, da wirst du halt wirklich auch bei der Selbstständigkeit aktiv vorangetrieben, weil wenn du es nicht machst, dann machst du es nicht und dann trägst du die Konsequenzen. Ne?
Und das passiert automatisch. Ne? Also wir reden jetzt, beziehungsweise ich rede jetzt auch gerade sehr viel über das Thema Geld, weil das erstens für viele verständlich ist, für viele ja die Rolle spielt und sind wir ehrlich, für viele auch eine Rolle spielt, das Lehramtsstudium überhaupt aufzunehmen, weil es vom Salär doch ganz gut einschätzbar ist und Sicherheit schafft. Aber mit diesem Geld, was du dann finanzierst und diese bekommst, kannst du ja wiederum dir Freiheit erkaufen, dir die Möglichkeit erkaufen, wieder in anderen Bereichen wachsen zu können, dir Räume schaffen, in denen du für dich selbst Ruhe findest beispielsweise, ne? Und diese Zeit zurückzu erlangen, die du ansonsten in so einem festen Anstellungsverhältnis immer geben musst. So, und das ist ja am Ende das ganz große Kapital, um das es uns immer geht. Es geht uns allen immer um Zeit und was wir mit ihr machen können. So, und auf der einen Seite hast du das Lehramt, da hast du die klare Menge an Zeit, die am Ende übrig bleibt. Und bei der Selbstständigkeit kann es sein, dass es irgendwann sich in so eine Richtung entwickelt, dass du viel mehr Zeit hast und viel mehr Möglichkeiten, mit dieser Zeit etwas anderes anzustellen. So, das ist aber, wie gesagt, ein Gamble und immer davon abhängig, was du für Entscheidungen triffst. Das ist klar. Wieder alle totgeschwatzt. Nee. Es ist besser, dass ich kein Lehrer bin. Das würde nicht funktionieren. Ich würde vermutlich einfach immer nur abschweifen.
Nee. Ich denke, da wärst du in guter Gesellschaft. Also.
Du hast in einem Video über den Spagat berichtet, vom Lehrer werden und vom YouTuber sein. Das interessiert mich. Also du warst ja damals in der Situation, dass du schon einen wirklich sehr gut gehenden YouTube-Channel hattest. Der war damals noch sehr metal-orientiert. Du hast gesagt, musikjournalistisch. Ne? Warst aber gleichzeitig in der Situation, Schulpraktika zu machen und die Schüler wieder erwartend haben gemerkt, oh, der Herr Prinz, der ist ja auch auf YouTube. Und du hast da formuliert, dass du an verschiedenen Stellen von Schulleitungen darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass da eine Entscheidung ansteht. Mhm. Entweder oder. Mhm. Ist das letztlich auch die Entscheidung, wo du dann gesagt hast, okay, ich gehe mit YouTube oder ich gehe mit diesem Weg, der eben nicht Lehramt bedeutet. Was hat das ausgelöst, diesen Prozess?
Diese Einschätzung, die trafen mich tatsächlich schon bei meinem allerersten Schulpraktikum. Das war tatsächlich, glaube ich, sogar im ersten oder zweiten Semester schon, wo du zum ersten Mal so 2 Monate in eine Schule gehst und da hospitierst. Also so ein Hospitationspraktikum war das. Das war in Klosterschul Forta. Das ist in Sachsen-Anhalt ein relativ angesehenes Internat auch. Und also es war uns immer auch bekannt als ein sehr hochwertiges Institut und in Sachsen-Anhalt gibt es, glaube ich, fast nichts Besseres auf dieser Ebene, so gymnasiale Bildung. Und der Schulleiter dort hat mich innerhalb des, also am zweiten Tag oder so schon zur Seite genommen, weil just an dem Tag, als er mir die Schule gezeigt hat, der erste Schüler, der mir über den Weg lief, kannte mich. Das war halt auch strategisch ungünstig, sodass er sich das dann halt am Wochenende scheinbar angeschaut hat und am nächsten Tag mich dann zur Seite genommen hat. Und er hat dann gesagt, naja, Herr Prinz, wenn Sie jetzt diesen Weg weitergehen wollen, dann können Sie das natürlich nicht machen. Das war schon 2013. Ich war gerade erst irgendwie ein Jahr YouTuber und es war noch völlig irrelevant. Und da kam das schon auf mich zu. Und ich habe mir natürlich Sorgen gemacht in dem Moment, dachte mir dann aber, ganz ehrlich, in Deutschland bei einem Beruf, der nicht vom Gutdünken einzelner Personen abhängig ist, glaube ich kaum, dass man mir das untersagen kann oder dass man mich dann vom Lehrersein abhalten kann, wenn ich dann meinen Abschluss habe. Also das wäre schon ein sehr großes Problem, mit dem sich auch das ein oder andere Gericht dann auseinandersetzen müsste. Da dachte ich dann einfach so relativ resilient, naja, was soll's, gucken wir mal, was passiert. Das hat sich dann allerdings fortgesetzt und war immer so ein Thema, dass man zumindest mal drüber gesprochen hat mit entsprechenden Schulleitungen und Lehrkräften. Und mir ist dann bei meinem allerletzten Mal Praxiserfahrung im Gymnasium aufgefallen, dass es tatsächlich ein Problem ist, aber auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler. Weil vielleicht hing das damals mit meinem Content zusammen, der war noch ein bisschen niederschwelliger, möchte ich sagen, weil hatte ja mit Kunst zu tun und Kultur zu tun und schon ein bisschen ruppigerer Umgangston, weil Metal-Szene. Es fehlte, glaube ich, bei einigen dann tatsächlich diese Distanz, weil du warst eine Person aus der eigenen Sphäre irgendwie. YouTube ist jetzt ein bisschen älter geworden, das auch so vom Altersschnitt, das hat sich wieder ein bisschen angepasst. Also wenn ich jetzt ein TikTok-Influencer wäre, wäre es heutzutage wieder so schwierig, glaube ich. Das funktioniert super auf dieser entspannten Ebene. Also wenn wenn es eine entspannte Unterrichtssituation ist und du keinen Druck ausüben musst und es keine schwerwiegenden Inhalte sind, die die Kids nicht verstehen und die du denen irgendwie gegen ihren Willen einbläuen musst, dann ist das alles cool. Aber sobald du ernst werden willst, nehmen sie dich nicht ernst. Und das ist mir so in ein, zwei Klassen aufgefallen. So 11. Klasse war relativ schwierig tatsächlich. Drunter ging, die kannten es nicht. Drüber ging dann auch, weil ich habe ja Geografie gemacht. Dann war es 10. Klasse, weil 11. Klasse brauchtest du, glaube ich, in Sachsen-Anhalt kein Geo mehr machen. Und 10. war dann so die Spreu vom Weizen getrennt. Das heißt, in der 12. und 11. haben sich die Leute wenigstens für das Thema interessiert. Und in der 10. war es dann so, ja, es interessiert mich doch nicht, ich wähle das jetzt sowieso ab nach dem Jahr. Und das war schwierig. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Und da habe ich für mich dann auch so gedacht, na Alex, das könnte ein Problem werden. Ja.
Also gab es eine ganz konkrete Entscheidung, dann erstmal den Weg nicht weiterzugehen in Schule?
Genau, na, die ganz konkrete Entscheidung war, okay, ich bin jetzt eigentlich so weit durch, ich muss jetzt mich aufs Staatsexamen vorbereiten, ich habe aber keine Zeit, mich jetzt 2 Monate auf das Staatsexamen vorzubereiten. Also lasse ich das jetzt erstmal so lange ruhen, bis ich Zeit finde, mich darauf einzulassen. Ja, weil auch monetär verliere ich auf dem Weg dahin viel Geld, wenn ich 2 Monate nicht arbeite. Und ich dachte, wenn ich jetzt locker lasse bei der Social-Media-Karriere, das ist quasi ein Moment, den ich habe, und Lehramtsstudium kann ich immer machen. So. Auch wenn ich dann irgendwann nicht mehr bekannt bin, kann ich immer noch Lehramt studieren. Das ist eine Möglichkeit, die mir immer offen steht. Aber diese eine Chance, die habe ich nur gerade jetzt. Und deswegen musste ich sie nutzen.
Und die Zeit hast du bis heute nicht gefunden, quasi. Du hast gesagt, ich wollte die Zeit finden, genau. Und bis heute ist das ja alles, hat sich ja extrem bewiesen,
die Zeit wird immer geringer tatsächlich. Und ja. meine Mama hat mir schon 2016 gesagt, Junge, das wird doch nichts mehr. Dann mach jetzt irgendwie einen Bachelor einfach irgendwie in irgendwas anderem fertig und schließ das ab, damit du wenigstens irgendwas stehen hast. Das ist ja das Problem mit dem Staatsexamen. Du hast entweder alles oder gar nichts. Das ist echt ein bisschen problematisch. So, und ich dachte immer, das wäre eine gute Idee, auf Staatsexamen zu studieren, weil du hast dann halt einen ziemlich wertigen Abschluss. Aber dass es dann so kommen sollte, das konnte ich nicht ahnen. Ne? Naja.
Du bist jetzt kürzlich in Erscheinung getreten, oder was heißt in Erscheinung getreten? Ich sag mal, außerhalb der Zielgruppe, die dich ohnehin schon kennt, bist du sicherlich dem einen oder anderen in die Timeline gespült worden, jetzt im Kontext deiner Präsenz bei dem NDR-Format Dieb und Deutlich. Ich glaube, da haben dich auch noch mal deutlich mehr Leute kennengelernt, für die du bisher kein Begriff warst. Und in Dieb und Deutlich war der Themenaufhänger, über den du eingeladen wurdest, dass du über deine Heimat Ostdeutschland dort gesprochen hast. Ne? Das, was du da so geäußert hast, hat mir sofort eine Assoziation erweckt, weil ich jetzt gerade kürzlich in den Sommerferien ein Buch gelesen habe von Professor Dr. Dirk Oschmann von der Uni Leipzig. Du nickst gerade, Germanist von der Uni Leipzig. Und ich habe so, das heißt im Übrigen für unsere Hörerinnen und Hörer, der Osten eine westdeutsche Erfindung. Und ich dachte, ja, das erkenne ich alles wieder aus diesem Buch. Ist da zufällig bei dir die Lektüre genau dieses Buches vorausgegangen? Oder du kennst es auf jeden Fall?
Also ich habe es ja auch stehen im Hintergrund. Ja. Nein, tatsächlich ist das. Ich habe das direkt nach meinem letzten Video zum Thema bestellt, weil ich dann in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde, dass der Herr Oschmann so ein Buch veröffentlicht hätte und das sehr zu empfehlen sei. Und dann habe ich mir das gekauft und habe so gedacht, ja, naja, also scheint ja zu passen, was ich da zu erzählen habe. Und ich glaube auch, dass ich ihn in meinem ersten Video namens Ostfrust mal zitiert habe. Da gab es einen Interview mit ihm, wo schon einige Fakten drin waren. Also es kann sein, dass ich quasi über eine Schleife wieder zu ihm zurückgekommen bin. Und gerade gab es eine neue Studie, die veröffentlicht wurde von Bertelsmann. Ich habe es gerade nicht im Kopf, das habe ich jetzt nicht vorbereitet für das Gespräch. Ja. Aber in dieser Studie sind nochmal sehr spannende Datensätze, beispielsweise auch zum Thema Erbschaft zu finden. Also was erbt die einzelne Person im Zuge eines Todesfalles in den unterschiedlichen Bundesländern. Und da gibt es halt so eine Skala von 10.000 Euro bis zu mehr als 250.000 Euro im Schnitt, also wirklich im Durchschnitt. Und alle Ostbundesländer sind auf dieser Farbe der 10.000 Euro und Baden-Württemberg, Bayern 250.000 Euro plus. Und mir war klar, dass es einen krassen Unterschied gibt in diesem Bereich. Aber das hat mich selbst nochmal schockiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass es in den südlichen bzw. westlichen Bundesländern so selbstverständlich ist, solche Summen einfach auch zu bekommen, so im Laufe seines Lebens. Ne? Also damit auch rechnen zu können für die eigene finanzielle Unabhängigkeit. Das ist schon unglaublich.
Ja, der Grund, warum ich auf dieses Buch zu sprechen komme, ist eigentlich eher so die Brücke oder der Gedanke, der dahinter steht. Dieses Buch war für mich so ein dermaßener Augenöffner. Und wie das so oft ist mit Augenöffnern, fühlt man sich fast schon beschämt, wie ignorant man vorher war. Also so Grundthese ist im Grunde, dass der Osten, die Ossis, das ist ein westdeutsches Konstrukt, also ein Politikum, ein Kampfbegriff, der dazu dient, zum Othering sozusagen, anderen und nicht wir. Also das ist ein abgrenzender Begriff. Und darum habe ich im Grunde auch schon so Hemmungen, überhaupt über den Osten oder die Ossis zu sprechen, weil das ja gleichzeitig diese Kluft zementiert. Das hat das nochmal sehr in Erinnerung gerufen, dass ich dich da gesehen habe in dieser Sendung. Und der Oschmann, also der Hintergrund dieses Buches ist, der wurde eingeladen von so einem westdeutschen Gremium, über den Osten zu sprechen und das, was da gerade politisch los ist, weil er halt selber aus Gotha kommt. Also alleine seine gebürtliche Herkunft hat gereicht, um ihn zum Quoten-Ossi zu berufen. Das hat bei ihm eine ganz starke emotionale Reaktion hervorgerufen und er sagt selber, da bin ich einmal zu oft zum Ossi gemacht worden. Das dachte ich so bei deiner Präsenz bei Dieb und Deutlich. Du hast nämlich auch gesagt in einem YouTube-Video, dass man dich davor gewarnt hat, nicht zu sehr als Ossi rüberzukommen. Was ist damit gemeint und was spielt diese Identität für dich für eine Rolle in deiner Öffentlichkeit?
Also mit dieser Aussage war natürlich genau das gemeint, was Dirk Oschmann da beschrieben hat, dass man eben dann eindimensional wahrgenommen wird. Ja, also gerade dieser Punkt, auch bei Dieb und Deutlich, ist halt auch wieder problematisch. Auf der einen Seite schön, dass ich es erzählen konnte, auf der anderen Seite war das eben irgendwo so dieses Thema, für das ich dann da war und ich denke, das wird auch in Zukunft öfter der Fall sein, dass ich dann zu solchen Themen eingeladen werde. Ich kriege ja relativ viele Anfragen und die meisten lehne ich aus Zeitgründen einfach ab und habe mich gerade dazu entschlossen, einfach mal eine Reihe von diesen Anfragen anzunehmen, weil gerade verschiedene Themen anstehen. Und früher war das wirklich so diese Schublade, aha, das ist dieser Metal-Typ, Schublade zu. Und was ich absolut nicht wollte, war, jetzt in die nächste Schublade zu kommen, ach, der Ossi-Typ. Und verschiedene Leute aus den Medien haben dann auch zu mir gesagt, boah, du musst echt versuchen, dass nicht das ist, wo du abgestempelt wirst, weil wir ja eben, du hast das gerade erwähnt, mit dem Othering und dem Zuschreiben von negativen Merkmalen, weil ich dann natürlich auch diese Merkmale, die in dieser Schublade drin mit drin liegen, dass die dann an mir haften, als wären das Klebezettel. So, wenn ich dann der Ossi bin und dann quasi mich stellvertretend für alle aus dem Osten für unsere politischen Entscheidungen hier irgendwie rechtfertigen muss oder für alle möglichen Dinge, die im Osten passieren, dann quasi das Gesicht bin. Problematisch, aber so funktionieren Medien. Ne? Sie müssen Themen auf Persönlichkeiten reduzieren, um sie fühl- oder begreifbar zu machen. So, das ist ja eine gängige Strategie. So. Genau, und der zweite Teil der Frage war nochmal?
Welche Rolle spielt diese, ja auch von außen zugeschriebene Identität für deine Arbeit?
Ich finde das super spannend, weil gerade mir auch aufgefallen bei einigen anderen hier aus dem Osten, die ein bisschen Reichweite oder Bekanntheit haben, dass es bei vielen so eine Art Erweckungsentwicklung in den letzten Jahren gab. Vermutlich, weil dieses Thema Ossi-Sein oder aus dem Osten sein wieder so stark thematisiert wurde aufgrund der AfD-Entwicklung. Ja. Weil das in den Medien sehr groß, diese Frage wieder groß gestellt wurde, was ist da los im Osten? Und man sich dann als jemand, der dann aus dem Osten ist, in den Konstrukten oder Beziehungen, in denen man sich befindet, dann auch immer irgendwo eben mit dieser Schublade konfrontiert gesehen hat. So, und wenn ich dann irgendwo mit Leuten zusammensaß, in München jetzt beispielsweise oder in Hamburg, dann durfte ich dann auch immer über den Osten sprechen und was bei uns denn eigentlich wie funktioniert, dass das gerade jetzt so ist, wie es ist. Das, also im kleinen Kreis gab es eben diese Fremdzuschreibung der Identität sowieso immer. Und auf der anderen Seite muss man sagen, durch den Kontakt mit anderen und deren Sozialisationsgeschichten hat man dann auch gelernt, dass es durchaus Unterschiede gibt in der Mentalität und in den Erfahrungen, die man als Kind oder als Jugendlicher gemacht hat. Natürlich spielt da viel auch die Erfahrung, bei mir zumindest, des ländlichen Raums mit rein. Das ist, glaube ich, etwas, wo es viele Überschneidungen gibt zwischen dem ländlichen Raum in Hessen oder dem ländlichen Raum in Baden-Württemberg. Naja, wobei, ja, vielleicht eher weniger. Aber ich sag mal so, oder Schleswig-Holstein oder so. Ne? Da, ländlicher Raum ist ländlicher Raum. Moped fahren, saufen.
Bushaltestelle.
Bushaltestelle.
Das ist so, ja, der Local Hangout für alle Stadtkinder, die jetzt hier zuhören.
Ist so, wirklich. War ganz traurig. Die Bushaltestelle von uns haben sie letztens platt gemacht. Da gab es auch zu meinem Buch damals, ich habe nämlich ein Kapitel in dem Buch, das heißt Bushaltestellen Blues. Und da habe ich direkt über diese Bushaltestelle geschrieben. Also es ist wirklich, im Hinblick auf die Sozialisierung, ist diese Bushaltestelle einfach echt wichtig gewesen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ja, zum einen ist das eine von außen zugeschriebene Identität, aber es gibt natürlich auch ganz unabhängig von Ost-West regional Unterschiede und ländlich-städtisch spielt eine Rolle. Und ich würde das gerne noch mal ein bisschen in Bezug auf Schule verstehen und auch in Bezug auf die Lehrerperspektive. Und dazu folgender Hintergrund. Wir arbeiten ja
Das wird jetzt spannend. Also
das wird spannend.
Perspektive habe ich das noch nie
bedacht. Wird spannend und vor allen Dingen musst du auch ganz ehrlich sagen, ob du überhaupt der Meinung bist, dass du da zu eine Aussage machen kannst. Aber ich würde das gerne einfach mal so mitteilen und dich dazu ganz naiv befragen. Und immer mit dem Disclaimer, dass ich auch eine Lernende bin. Also überhaupt mir keine Urteile anmaße und so und auch einfach nur neugierig erkunde. Wir arbeiten ja mit Lehrkräften aus ganz Deutschland, vorwiegend, wenn man jetzt diese Differenzierung machen will, vorwiegend aus Westdeutschland. So. Und aber auch einigen aus den neuen Bundesländern.
Ich wollte gerade sagen, also habt ihr mich eingeladen, um neue Kundschaft zu bekommen aus dem Osten, ne?
Oh, vielleicht, das eröffnet ganz neue Perspektiven.
Ja, ich dachte.
Das ist jetzt nur, weil meine, so die Erfahrungen, die an mich weitergereicht werden, die sind eben sehr bruchstückhaft, das will ich damit sagen. Was Lehrersein in den neuen Bundesländern eigentlich so bedeutet. Weil wir haben relativ wenige Leute aus den neuen Bundesländern, die mit uns arbeiten. Und ich mache mir da natürlich so meine Gedanken zu. Klar, zum einen sind die Kollegien relativ alt in den neuen Bundesländern.
Absolut, ja.
Genau. Und wir haben vorwiegend auch Leute aus den urbanen Zentren in den neuen Bundesländern, zum Beispiel die Region Halle-Leipzig, Region Dresden, aber auch im Norden, Rostock und so, ne? Eben vorwiegend jüngere Lehrkräfte, die da mit uns arbeiten und die uns über die Haltung in ihrem Kollegium berichten. Mhm. Und jetzt weiß ich natürlich, jede Schule ist unterschiedlich, jedes Kollegium ist unterschiedlich. Und gleichzeitig frage ich mich, was macht diese Kollektiverfahrung der Geschichte Deutschlands mit Kollegien, die ja teilweise sozialisiert sind, selber als junge Erwachsene noch in der DDR aufgewachsen sind, deren Elterngeneration mit einem Verständnis von Arbeit aufgewachsen ist, in dem sie sich gar nicht selbstbestimmt entscheiden konnte, was sie denn eigentlich arbeiten, sondern teilweise eben ihnen das aufoktroyiert wurde, in welche berufliche Richtung sie gehen mussten. Und
Das würde ich so nicht sagen tatsächlich. Also das ist jetzt nicht so, dass du per Los zugeteilt bekommen hast, was du für einen Beruf bekommst. Es gab nur gewisse, also wenn es politische Probleme gab, sage ich mal, konnte es sein, dass du gewisse Berufe vielleicht nicht ausüben durftest oder gewisse Studiengänge nicht belegen durftest. Im Problemfall, sage ich mal, du konntest dich aber trotzdem frei entscheiden, etwas zu tun. Ne? Frei in diesem Rahmen, möchte ich sagen. Es ist nicht so, dass du Person XY gezwungen wurde, Lehrer zu werden oder Chemiearbeiter oder so. Also das wollte ich jetzt hier nochmal kurz einwerfen. Ja,
ganz, ganz wichtig. Mir wird immer wieder berichtet, dass die Haltung zur Arbeit doch eine vielleicht pragmatischere ist. Und ich halte, also ne, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt darüber redet, dann setzt das ja direkt voraus, dass ich den Westen als Default ansehe. Das muss man ja auch schon in Frage stellen. Der Westen ist ja nicht der deutsche Default. Man muss auch sagen, Personen im Westen sind ganz unterschiedlich sozialisiert. Ne? Und gleichzeitig empfinde ich, und da schließe ich mich auch durchaus ein, die Lehrpersonen aus den alten Bundesländern als ein bisschen gepamperter vom Leben. So, also sind oft in Wohlstand aufgewachsen und stellen auch oft den Anspruch an ihre Arbeit, dass der zur Selbstverwirklichung in einem ganz hohen Maß beitragen soll, vielleicht in einem amerikanisierten Maße fast schon. Und oft wird mir, oder was heißt oft, ich kann ja eben nicht sagen oft, von Lehrpersonen aus ostdeutschen Kollegien zugetragen, dass da eine andere Haltung zu Arbeit und auch zu dem Stellenwert von Arbeit in ihrem Leben teilweise beobachtbar ist. Vielleicht ein bisschen funktionaler, ein bisschen weniger auf das Individuelle, den Selbstverwirklichungsfaktor gemünzt. Und da wollte ich dich einfach mal ganz naiv zu befragen, wie deine Beobachtungen da sind.
Also das Problem ist, da ich ja nicht in westdeutschen Kollegien gearbeitet habe, kann ich natürlich den Vergleich nicht ziehen. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ich bin, was das angeht, natürlich immer in meinem Bundesland geblieben. Wobei, nee, ich war auch mal in Sachsen, aber das macht jetzt den Kohl nicht fett. Das ist der eine Punkt, wozu ich was sagen kann, ist, dass ich so gewisse Dinge ein bisschen problematisch fand, wie beispielsweise wenn ehemalige Staatsbürgerkundelehrerin dann Sozialkundelehrerin geworden sind, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast erst Werbung für das eine System gemacht und jetzt machst du Werbung fürs andere System. Ich kann dir irgendwie nicht vertrauen, so nach dem Motto. Ne? Also das ist, also wenn du wirklich die Politisierung, die Aufgabe war, die jungen Menschen zu politisieren in diesem System, dann sollte es dir einfach nicht erlaubt sein, Politikunterricht zu geben in dem anderen System. Das ist einfach widersprüchlich. Das funktioniert nicht, weil ja nun gerade eben das Unterricht zum Sozialismus war, ganz dezidiert, ohne eine neutrale Perspektive. Staatsbürgerkunde, ganz schwierig. So, das ist ein Punkt, da habe ich mich dran gestoßen. Was du meinst mit der unterschiedlichen Einschätzung von Arbeit und der Frage, gibt es individuellen und gibt es eher kollektiven Unterricht? Nun muss man dazu sagen, ich bin ja auch 2001 eingeschult worden. Da liegt ja auch viel Zeit dazwischen. Und es würde ja auch bedeuten, dass Schulbildung in der DDR keine individuelle Note gehabt hätte. Das kann ich auch nicht einschätzen. Ja, also als ob die Lehrer und Lehrerinnenausbildung damals, also das müsste ich meine Mama mal fragen, die hat ja ihre Ausbildung zu DDR-Zeiten gehabt.
Es geht mir gar nicht so unbedingt um, was im Unterricht tradiert wird, sondern der eigene Anspruch an Arbeit. Also welche Rolle spielt Arbeit in meinem Leben? Aber
also
uns das auch schon direkt darauf, dass das eigentlich also kein Thema ist.
Ich kann nur sagen, dass ich Kommilitonen und Kommilitoninnen hatte, die aus den westdeutschen Bundesländern kamen, die zur Arbeit überhaupt kein gutes Verhältnis hatten. Ja. Und dass ich sagen muss, dass ich grundsätzlich der Überzeugung bin, dass, also aus dem, was ich so erlebt habe, dass, also jetzt anekdotisch auf das Geografie-Lehramt bezogen, das sind alles Sportler und die Sportler studieren Geografie nur, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist und die haben alle gar keinen Bock auf Arbeit. Also das ist, also Sportlehrer
und Arbeit, also Entschuldigung, aber Klischee voll bedient.
Es ist wirklich zu 85% der Fälle meiner Kommilitonen in dem Studium war wirklich genau das.
Sehr gut.
Genau das. Und zwar in meiner Schulzeit war es auch so. Das waren auch Leute, die haben das eher locker gesehen. Und auch in meinem Praktikum, also die krasseste Form der Türschwellenpädagogik war ein Geosportlehrer. Der hatte Folien aus den 90ern gefühlt, ne, die er mit einem Teleprompter da, mit einem Polylux, der hat noch mit einem Polylux gearbeitet. Wie heißt das im Westen? Overhead-Projektor.
Overhead-Projektor, genau. Ja.
Bei uns war es der Polylux, ne? Der hat dann immer ein bisschen was auf seine Folien geschrieben oder hatte da seine Folien dabei, die er vermutlich in 19 geschrieben hat und hat dann damit gearbeitet und ja, ich kann diese Frage schlecht beantworten, weil ich da eine Überblicksperspektive bräuchte über das alles. Ja,
okay. Ich es ist auch einfach nur so was, was mir in den Sinn kam und wo ich dachte, ich frage dich das mal und vielleicht bin ich damit eben auch genau auf dem Holzweg und es ist kein Thema.
Von nee, daher also was ist ich, das was ja ich auch daraus, eine Erkenntnis. Was ich daraus höre, und das ist ja schon wieder eigentlich ein Kern von solchen Problemen, dass da eine Zuschreibung von Merkmalen stattfindet. Mhm. Ne? Mhm. Kollektivierung mhm. als ja. genau. Merkmal. Ne? Die fehlende individuelle Arbeitsleistung aufgrund der also des Systems der Vollbeschäftigung, das in der DDR geherrscht hat. Ne? Also das sind, auf der einen Seite stimmt das so gesamtgesellschaftlich für die DDR, auf der anderen Seite ist es halt eine schwierige Zuschreibung für Personen, die in dem System, in dem nächsten System dann halt Jahrzehnte arbeiten.
Ja,
so.
Ja. Absolut. Genau. Ja. Okay, ich würde gerne zum Abschluss kommen, lieber Alex. Du hast dich in einigen YouTube-Videos wahnsinnig intensiv mit dem deutschen Bildungssystem auseinandergesetzt. Da sieht man, wie intensiv du recherchierst für deine Videos. Hut ab, da muss wahnsinnig viel Arbeit reinfließen. Also wenn man auch sieht, was du für eine Output-Frequenz hast, nochmal doppelt Hut ab. Und da merkt man ja, du hast auch eine Position zum Bildungssystem. Und ich würde dich gerne fragen, wie siehst du oder wie würdest du dir die Zukunft ausmalen oder wünschen des deutschen Bildungssystems und auch des Lehrberufs?
Also ich bin leider wie viele, die kritisieren oft in dieser Position, dass ich nicht den perfekten, ausgearbeiteten Plan vorlegen kann, wie man es jetzt besser machen kann. Ne? Also als Einzelperson mit vielen verschiedenen Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, ist das auch immer relativ schwierig. Also ich bin beispielsweise kein Fan von Noten. Das ist für mich ein systemimmanentes Problem, weil wir Schüler und Schülerinnen zu abrechenbaren Produktionseinheiten sozusagen umbauen. Ne? Also Leistung XY wird abgeprüft und ist bewertbar und dann ist die Person am Ende bewertbar. Da wir ja auch, es wird ja immer öffentlich abgestritten, irgendwo auch eine Inflation der Noten haben, ist das auch nicht bewertbar. Ne? Also was ist eine 1,0 von vor 10 Jahren im Vergleich zu einer 1,0 von heute beispielsweise? Und was macht das mit Numerus Clausus und so weiter und so fort? Also diese ganze Vorstellung der spontanen Ableistbarkeit eines gewissen Niveaus, das dann als Grundlage für die Bewertung eines ganzen Menschen zu benutzen und deren Zukunft darauf quasi festzuschreiben. Wenn wir davon ausgehen, dass die Hirnentwicklung noch bis zum 25. Lebensjahr nicht abgeschlossen ist bei einigen. Ne? Also das rein auch von der biologischen Seite finde ich das problematisch. Dann finde ich eben auch problematisch, dass wir dieses Bildungssystem nicht systematisch aufbauen. Also, dass die Kinder nicht systematisch lernen zu denken, sondern diese Schubladen nach wie vor bedient werden. Also, dass wir sagen, wir haben jetzt Mathematikunterricht, wir haben jetzt Geografieunterricht, wir haben jetzt Deutschunterricht, wir haben jetzt sonst was. Ja? Aber dass ja alles zusammenhängt, und das habe ich durch das Geografiestudium gelernt, ja, Geosgrafien, also die Erde beschreibend, dass man eigentlich einen komplett Überblick über die Systeme haben muss, in denen man sich bewegt, um überhaupt zu verstehen, warum man gewisse Inhalte erlernen muss. Ja? Dass du eine E-Funktion überhaupt nicht für dein Leben brauchst, sollte uns allen bewusst sein. Das ist so ein typisches Thema. Ja, aber die Allgemeinbildung, Quatsch, ablehnen. Also da bin ich riesengroßer Gegner davon. Wir brauchen Medienkompetenz, wir brauchen technisches Wissen, wir brauchen politische Bildung verstärkt im Unterricht. Wir hatten bei uns hatten wir keinen wirtschaftlichen Unterricht, wir hatten nur rudimentären Informatikunterricht. Wir hatten so praktisches Wissen, das über, ja, wie funktioniert das demokratische System hinausging, hatten wir auch nicht. Also es kann nicht sein, dass wir 12 Jahre Schulzeit sozusagen erzwungenermaßen hinter uns bringen müssen, rauskommen und nicht fertig sind, mit dieser Welt umgehen zu können, die auf uns wartet. Und trotzdem schon bewertet worden zu sein, obwohl wir noch gar nicht fertig sind und noch gar nicht wissen können, wo wir eigentlich hingehören und wo wir eigentlich hinwollen. Ja, also die Schule bereitet uns nicht darauf vor, ein Mensch zu sein, der an dem Punkt bereit ist für das, was man ihm eigentlich schon antun möchte. Ne? Nämlich Teil der Produktion für dieses System zu sein. Und das müssen wir irgendwie schaffen. Aber das ist ja so ein massiver Umbau von allem, weil mit der fehlenden Abrechenbarkeit der Person funktioniert das ganze System nicht mehr. Also es ist es deswegen, also ich weiß nicht, wie man das einfach mal so ändert.
Zumal wir weit entfernt sind von einer inhaltlichen Qualitätsdebatte, solange wir uns noch in dieser Mangeldebatte bewegen und 40.000 oder vielleicht perspektivisch sogar 100.000 Lehrer überhaupt noch fehlen, bevor das nicht gelöhnt ist, können wir uns überhaupt nicht über Marschrichtungen unterhalten, ne? Programmatische.
Ich hatte da letztens Zahlen gesehen, es gab eine Studie zum Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen jetzt ganz konkret und da wurde über die Versorgung der entsprechenden Bereiche im Jahr 2030, 2031 gesprochen und wie das jetzt hochgerechnet sich entwickeln dürfte. Und da ist die Versorgung mit Biologie-Lehrkräften nur noch zu 39% gewährleistet, Mathematik 37%, Chemie 26%, Physik 18%, Informatik 4,6%, Technik nur noch 3,6%. Das hat die Telekom-Stiftung herausgefunden. So.
4% Informatik. Angesichts dessen, wie exponentiell die Relevanz des Themas gestiegen sein wird bis 2030.
Ja. Ich weiß noch, als ich im Studium saß, das war glaube ich so 2015 rum, war es gerade in den Rahmenrichtlinien eingezogen, dass der Film ein offizielles Unterrichtsmedium wurde. Hm. 2015.
Ja, da nimmt sich Schule selbst auf den Arm. Also ich kenne das auch aus der Praxis mit, wenn du dann halt anfängst, als Lehrkraft mit Schulbüchern zu arbeiten, in denen du halt SchülerVZ oder Facebook-Inhalte hast. Und das gibt tatsächlich einfach Lehrkräfte, die das vorbereiten. Aktuell. Unterrichtseinheiten um Facebook, um SchülerVZ. Und das ist die Realität, über die wir sprechen. Mhm. Das passiert gerade.
Und wenn diese Medien, also das Problem der Medienkompetenz ist ja, dass du proaktiv eigentlich immer dran sein müsstest als Lehrkraft. Also du musst auch theoretisch im hohen Alter bis zu deiner Pensionierung immer up-to-date bleiben, um erstens zu verstehen, in welchen Sphären sich deine Schützlinge da bewegen. Und auf der anderen Seite eben auch die Bildung in diesen Bereichen vorantreiben zu können. Ja, weil du müsstest eigentlich einen viel besseren Überblick darüber haben, welche Gefahren dort lauern. Aber meistens ist es ja so, dass die Schüler dann am Ende mehr verstehen von den Bereichen, in denen sie sich bewegen. Und trotz allem reicht das ja auch wiederum nicht, um beispielsweise Desinformationskampagnen zu misstrauen. So, und ein ganz großes Problem, das wir mittlerweile haben, ist eben diese massive Desinformation, die überall stattfindet. Wenn ich mal auf TikTok unterwegs bin, muss man sich nur mal einen neuen Account machen und einfach mal durchscrollen, wie schnell man bei absichtlich falsch zusammengeschnittenen Bundestagsreden landet, so wo dann die AfD immer triumphiert und immer recht hat. Gruselig, innerhalb von Sekunden. Gruselig. So, also ich glaube, Medienkompetenz ist einer der wichtigsten Bereiche in unserem Leben und wird immer, immer wichtiger für uns als Gesellschaft. Und dass wir da nicht innerhalb von wenigen Jahren da krass große Kompetenzen und eine ganz große Gewichtung aufgebaut haben. Ja, jetzt auch im Zuge des Ukraine-Kriegs, ne, wo wir ja wirklich massiv als Gesellschaft mit dieser Desinformation in Kontakt gekommen sind. Im Zuge der politischen Entwicklung der letzten Jahre und was Desinformationskampagnen da mit unserer Gesellschaft gerade anrichten und angerichtet haben, dass es da keinen Ruck im Bildungssystem gab, das ist entsetzlich.
Ja, und für viele war genau diese Erkenntnis, das Zünglein an der Waage, die Hoffnung zu verlieren, dass sich im Rahmen ihrer Dienstzeit noch was ändert. Ne?
Ist das so?
Ja,
das ist so. Danke für die Insight.
Das ist so. Also die Leute, die zu uns kommen, da sind viele, die haben vorher natürlich auch die Belastung gespürt im Lehrberuf, aber hatten eben ihre Ideale und haben ganz wacker so vor sich hingearbeitet, wie das eine gewissenhafte Lehrkraft tut. Aber bei uns schildern immer mehr Personen, dass mit Corona das gekippt ist, obwohl die Akutbelastung ja jetzt vorbei ist, aber dass im Grunde ihre Hoffnung gekippt ist, dass unter dieser Situation, wenn sich da schon nicht die Priorität von Bildung und Schule in den Vordergrund hebt und dann auch was getan wird, dann sieht man, wie gering die Handlungsbereitschaft ist, wirklich hier auch unangenehme Entscheidungen zu treffen.
Oder das Verständnis für die Notwendigkeit.
Genau. Und das hat für viele den Groschen fallen lassen, dass sich dann im weiteren Verlauf erst recht nichts tun wird. Ja. Das war eine große Ernüchterung für viele, genau, die dann jetzt eben auch den Entschluss gefasst haben, nicht mehr Teil dessen zu sein.
Jetzt muss ich aber mal aus Interesse fragen, in welche Richtung bewegen die sich dann beruflich? Was ist dann deren Weiterentwicklung sozusagen?
Das ist ganz unterschiedlich. Viele bleiben dem Thema Bildung treu, weil es eigentlich total überzeugte Pädagoginnen und Pädagogen sind, die auch gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die aber, genau wie du es angerissen hast, mit Bewertung und mit dem Menschenbild dahinter ein riesiges Problem haben und nicht mehr diejenigen sein wollen, die das letztlich tun in der Exekutive dieses Systems, die dann aber noch im außerschulischen Bildungsbereich bleiben, wo sie Kinder und Jugendliche nicht bewerten müssen, sondern eher begleiten können und deren Potenzial fördern. Diejenigen gibt es. Und es gibt diejenigen, die einfach ihre Metakompetenzen zu anderen Adressaten tragen, also im Erwachsenenbildungsbereich oder im Bereich Personalentwicklung. Und es gibt diejenigen, die das eher im Bereich Projektmanagement dann ausleben. Aber grundsätzlich bleiben die Menschen ihren Werten und der Arbeit mit Menschen oft treu.
Ja.
Und das ist traurig, dass genau die Menschen, denen das wichtig ist, weggehen aus dem System, in dem genau wir diese Menschen bräuchten. Ne?
Sitzen drei hier, ja.
Ja, genau.
Ja, das ist im Endeffekt auch ein Punkt, der ja eigentlich bei mir auch noch immanent ist, ne? Dass ich trotz allem Menschen versuche, irgendwas mitzugeben, auch auf einer wissensvermittelnden Ebene irgendwie. So. Hm. So, nur dass ich damit halt mehr erreiche als in einem Klassenraum. Und auch die natürlich der Wille, sich das dann anzuhören, auch höher ist, muss man ehrlich sein.
Absolut. Das heißt, abschließende Frage, Hand aufs Herz, Alex, ist der Weg in den Klassenraum für dich in der Zukunft noch offen oder zeichnet sich das nicht ab?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also da gibt es, glaube ich, keinen. Also alleine das Systematische hat mich halt so abgeschreckt davon. Und jetzt sagst du ja auch, dass aktuelle Lehrkräfte merken, dass sich auch unter Extremsituationen oder in Extremsituationen nichts verändert. Also wird sich auch an dieser grundlegenden Problematik nichts ändern. Also ich bin sehr zufrieden, so wie ich jetzt mit Menschen kommunizieren kann und wie ich jetzt Themen aufarbeiten oder bearbeiten kann. Und da ist das, was mir am Lehramt am meisten Spaß gemacht hat, nämlich mich in diese Themen hineinversetzen und den Leuten dann das erzählen zu können, was ich da so rausgefunden habe im Endeffekt. Das habe ich mir behalten können. So, und ich glaube, dass auch viele von euren Zuhörern und Zuhörerinnen da für sich eine andere Möglichkeit finden, wie sie eben dieses Interesse, was sie initial in diesen Beruf gebracht hat, besser ausnützen können, ohne dass sie sich für das System sozusagen verbrennen.
Wo kann man dich finden, Alex? Wenn man dich noch gar nicht kannte und auch deinen Channel noch nicht kannte, was muss man suchen? Wo kann man dich finden?
Also sobald es irgendeine politische Debatte gibt, die außer Rand und Band gerät, einfach auf YouTube eingeben, dann stolpert man schon irgendwann drüber. Das,
Alles klar. Den Channel danke verlinken dir, wir Alex. Natürlich in den Shownotes. Wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit, Alex.
Danke euch und viel Erfolg in Zukunft.
Danke dir auch.
Danke.